ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Hier ist eine Spezialfolge von ESC Update. Dazu begrüßen wir euch ganz herzlich in der ARD Audiothek. Ihr könnt es euch denken, wenn wir mal eine unangekündigte Spezialfolge machen, dann ist irgendwas passiert. Seit Monaten geistert die Frage jetzt umher, darf Israel am kommenden Eurovision Song Contest teilnehmen? Jetzt gibt's eine Antwort. Ja. Und es hat Folgen, denn mindestens 4 Länder werden, wie angekündigt, den ESC kommendes Jahr boykottieren. Spanien, die Niederlande, Irland und Slowenien. Und deshalb schalten wir gleich mal in ein Land, das jetzt kein Teilnehmer mehr am Eurovision Song Contest ist, nach Spanien. Nach Valencia zu Thomas Mohr. Hallo Thomas.
Hallo, dir einen schönen Tag und all unseren Hörerinnen und Hörern auch.
Ja, hast du denn einen schönen Tag? Wie ist dein erstes Gefühl nach diesen Entscheidungen?
Ja, ich bin natürlich irgendwie traurig, ne? Das ist schon ein riesiger und wichtiger Einschnitt für alle ESC-Fans. Gleich 4 Länder sagen, wir sind nicht dabei. Das ist schon eine Krise für den ESC, würde ich sagen, vergleichbar mit der Absage des ESC 2020 wegen Corona oder damals die Disqualifikation von den Niederlanden, damals in Malmö. Und damals spielte derselbe Konflikt ja auch schon eine Rolle, der heute eben diese Extra-Folge von ESC Update erfordert. Da fragt man sich natürlich, wie konnte das passieren? Ja, warum hat man das gemacht? Hätte man das nicht vermeiden können? Und vor allem, wie soll das weitergehen? Vielleicht schaffen wir ja hier in diesem Podcast ein paar Antworten auf diese drängenden Fragen zu formulieren.
Ich hoffe das sehr. Und damit wir das schaffen, sprechen wir auch heute nicht alleine. Zugeschaltet ist uns auch Marc Dugge. Er war Korrespondent im ARD-Studium Madrid, Teamleiter für Audio beim ESC in Lissabon und er war auch im Hörfunkpool 2022 dabei. Also ganz viel ESC. Jetzt betreut er als Redakteur die Auslandsstudios des Bayerischen Rundfunks. Hallo Marc nach München.
Hallo Marcel, hallo dir in die Runde.
Schön, dass du dabei bist und wir haben noch jemanden, wir haben uns erst letzte Woche hier für diesen Podcast gesprochen, aber so schnell hört man sich wieder, unser Mann im Studio Stockholm, der die nordischen Länder im Blick hat, Arne Bartram, hallo nach Schweden.
Hey, hey.
Wir steigen gleich ein in die Diskussion, vorher bringen wir mal alle auf Stand, was da jetzt eigentlich wer entschieden hat. Es gab eine EBU-Generalversammlung in Genf, die Europäische Rundfunkunion, die EBU, die veranstaltet ja den Eurovision Song Contest und da gab es am Donnerstag, den 4. Dezember, also für uns gestern eine Abstimmung. Katrin Hondl fasst diesen Tag mal zusammen.
Die Entscheidung ist gefallen. Israel ist auch 2026 in Wien beim Eurovision Song Contest dabei. Bei der EBU-Sitzung in Genf gab es keine Abstimmung über einen möglichen Ausschluss des israelischen Senders Kan, nachdem eine Mehrheit 9 Regeln für den ESC zugestimmt hatte.
Es war eine intensive, zweistündige Diskussion auf Augenhöhe und wir haben Argumente ausgetauscht und es ist dann abgestimmt worden über die neuen Regularien.
Berichtet am Abend in Genf, sichtlich erleichtert, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.
Das ist mehrheitlich angenommen worden. Als Chef des ORF und als Veranstalter des nächsten Song Contests freut mich das persönlich.
Mit den Regeländerungen reagierte die EBU auf den Verdacht, dass Israel beim ESC 2025 die Publikumsabstimmung gezielt beeinflusst habe. Das Voting der Zuschauerinnen und Zuschauer soll deshalb künftig weniger Gewicht haben und es soll verhindert werden, dass ein Staat Werbung für einen Wettbewerbsbeitrag machen kann. Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, sagte nach der Sitzung in Genf:
Das Abstimmungsergebnis heute zeigt, dass klare Regeln und Werte und auch politische Unabhängigkeit von Öffentlich-Rechtlichen stärker sind als tagesaktuelle emotionale Debatten.
Aber die Debatten sind mit der EBU-Entscheidung nicht zu Ende. Während unmittelbar nach der Abstimmung der israelische Sender Kan die Teilnahme am ESC 2026 bestätigte, kündigten mehrere andere Länder ihren Boykott an. Die Niederlande, Spanien, Slowenien und Irland werden kommendes Jahr in Wien nicht dabei sein. Und auch sie argumentieren mit Regeln und Werten. Der Chef des niederländischen Senders Afrotros, Taco Zimmermann, nennt in Genf 3 Gründe für den Rückzug.
Het continue en voortdurende lijden in Gaza.
Das andauernde Leiden der Menschen in Gaza, die Unterdrückung der Pressefreiheit dort und die politische Einmischung der israelischen Regierung, um die Abstimmung beim letzten ESC zu beeinflussen. Er habe vollen Respekt für die Entscheidung einiger Sendeanstalten, so EBU-Direktor Martin Green. Er hoffe jedoch sehr, dass sie 2027 zurückkehren werden.
I very much hope that those few broadcasters who feel they can't be there next year will return back.
back to us in 2027.
Es ist nicht das erste Mal, dass Länder aus politischen Gründen den Musikwettbewerb boykottieren. Doch diesmal sei es anders, meint der auf die ESC-Geschichte spezialisierte Historiker Dean Vuletic.
This is different because now we're talking about countries that are liberal democracies.
Es geht um liberale Demokratien und Rundfunkanstalten, die wirklich versuchen, demokratische Werte zu wahren, vorbildliche öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten aus den Niederlanden, Irland, Spanien und Slowenien. Das sendet eine wichtige Botschaft an den europäischen Rundfunk insgesamt hinsichtlich der Werte, für die man einzustehen bereit ist. United by Music, das friedlich-fröhliche Motto des Eurovision Song Contest, war wahrscheinlich immer schon mehr Wunsch als Wirklichkeit. Wie sehr die Debatte um Israel und den Gaza-Krieg, um gemeinsame Werte und Regeln, nun tatsächlich zu einer Zerreißprobe wird für die große, bunte Musikshow mit ihren über 160 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit, das ist noch nicht abzusehen. Der Gastgeber des ESC in Wien, ORF-Chef Roland Weißmann jedenfalls, ist zuversichtlich.
Es geht ja nicht darum, dass ein Land teilnimmt oder nicht, sondern es sind tatsächlich Künstlerinnen und Künstler, die für öffentlich-rechtliche Sender antreten. Und insofern freut es mich sehr, weil wir uns schon vorbereiten auf einen tollen Song Contest, den 70. in der Geschichte. Und da freut es uns als ORF und übrigens auch alle Menschen in Österreich, dass wir diesen Song Contest ausrichten dürfen.
In Österreich freut man sich also und auch in Deutschland, da gibt es ein ausführliches Statement von der ARD mittlerweile. SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler sagt, wir begrüßen die Entscheidung der EBU, die für die nötige Klarheit sorgt. Wir sind hochmotiviert und freuen uns auf den ESC als europäische Bühne für Kultur, Vielfalt und Zusammenhalt. Das deutsche Publikum kann sich sicher sein, dass wir zum 70. Geburtstag des ESC alles dafür tun, ein spannendes und abwechslungsreiches deutsches Finale auf die Beine zu stellen. Zitat Ende. Da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, deutsches Finale. Haben wir da schon den Namen für den deutschen Vorentscheid nächstes Jahr? Man weiß es nicht. Und zweitens habe ich bei dieser ganzen Veranstaltung auch selber mal wieder was über die ARD gelernt. Nämlich, dass der BR und in dem Fall Intendantin Katja Wildermuth, die wir gerade gehört haben, dafür zuständig ist, sich um EBU-Fragen zu kümmern. Marc, habe ich das so richtig zusammengefasst? Wie ist es?
Genau, also sie ist gewählt worden jetzt zum 1. Januar in das oberste Entscheidungsgremium der EBU, in dieses Executive Board. Da ist sie mit Vertretern aus anderen Ländern eben die Vertreterin für ARD und ZDF. Und dieses Gremium legt ja die Strategie der EBU fest, wie man gemeinsam auftritt in wichtigen medienpolitischen Fragen. Und das ist natürlich gerade eine extrem wichtige medienpolitische Frage. Und insofern hat sie sich dann eben auch zu Wort gemeldet in dieser Frage und gestern auch gesagt, dass wir sehr froh sind, also die ARD, dass am Ende die Regeln, die Werte und die Unparteilichkeit der öffentlich-rechtlichen Medien stärker waren als die emotionalen öffentlichen Debatten des Tages. Das gilt für das Gremium, es gilt aber eben, wie man merkt, eben nicht in anderen Ländern.
Lasst uns doch erstmal über die Art und Weise dieser Abstimmung sprechen. Denn Thomas, die Frage Israel ja oder nein, die hat ja in Genf keiner gestellt.
Ja, also 7 Länder forderten eine geheime Abstimmung über die Teilnahme Israels. Die EBU hat sich aber für diesen Showdown gestern in Genf ein ganz anderes Szenario ausgedacht und etwas organisiert. Und zwar in den vergangenen Wochen hat die EBU ja Regeländerungen vorgeschlagen. Wir haben darüber berichtet, ich sag's mal kurz, dass es eben Jurys auch in den Semis gibt und mehr Juroren, nämlich statt 5, 7. Und dass beim Voting nur, beim Televoting jeder nur 10 statt 20 Stimmen abgeben darf. Damit ja, wurde insgesamt der Einfluss der Jurys gestärkt und der Einfluss des Televotings minimiert. Und dann hat die EBU eben gesagt, okay, dies sind unsere Vorschläge, wie wir die Kritik an der EBU und aber auch die Vorwürfe gegenüber Israel entschärfen wollen. Und dann haben sie eben eine Abstimmung darüber verbunden, dass eben alle Abstimmungen nachher überflüssig sind. Also sie haben die Entscheidung verbunden, ja, wer diesem Paket zustimmt, sagt gleichzeitig auch, Israel ist dabei. Und 2/3 aller Stimmen haben gesagt, okay, so machen wir es. Damit war eine Abstimmung über Israel vom Tisch.
Ich verstehe ja auch ein bisschen, warum die EBU das gemacht hat, weil Länder über ein anderes Land abstimmen zu lassen, es sieht halt einfach total doof aus. Aber wäre das nicht vielleicht angebracht gewesen, also hat dieser, nennen wir es mal Trick, mit der Abstimmung über Regeländerungen nicht schon irgendwie ein Geschmäckle? Wie seht ihr das?
Ja, also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über Taktik und Strategie der IBU reden. Auch schon damals bei Jos Klein haben wir darüber diskutiert. Dieser Konflikt rund um Israel schwelt ja seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Beginn des Krieges. Und nun dieser Showdown. Und mein Eindruck ist, dass die Europäische Rundfunkunion, die IBU als Akteur da mehr als unglücklich agiert. Die ganz offensichtlich sich abzeichnende Eskalation, ja, die wir jetzt da erlebt haben, diesen Showdown, hätte sich bestimmt früher befriedet werden lassen können.
Wobei ich würde tatsächlich sagen, jetzt in der jetzigen Situation haben sie aus den vielen schlechten Möglichkeiten, die es gibt, noch die vielleicht am wenigsten schlechte sich rausgezogen, weil man immerhin so vermieden hat, dass man quasi offiziell irgendwie ein Voting hat, wer ist jetzt dafür, dass Israel rausgeschmissen wird oder nicht, sondern man kann sich in Anführungszeichen immer so ein bisschen verstecken hinter den, naja, es ging ja nur um die Regeländerungen. Das spielt vielleicht dann irgendwie in ein paar Jahren nochmal eine Rolle, wenn man sich überlegt, okay, kommen die Länder wieder dazu oder wie hat sich vielleicht dann die politische Stimmung verändert?
Man muss natürlich auch die andere Seite sehen. Hätte es genügend Länder gegeben, die Israel raushaben wollen, hätte man natürlich auch bei Frage 1 schon einfach Nein sagen können und so ein Israel-Voting erzwingen können. Man hat das nicht getan. Und deshalb würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass eine Abstimmung über Israels Teilnahme so wahnsinnig anders ausgegangen wäre. Wir hatten jetzt keine, aber wir haben 65,7% für Ja bei der Frage, ob die Regeländerungen genug sind. 23,5% haben Nein gestimmt. Heißt das jetzt eigentlich im Umkehrschluss, diese vier Länder, die jetzt aussteigen, ist es einfach eine laute Minderheit?
Naja, auch die deutsche Delegation hat ja Verständnis für Länder gezeigt, die jetzt den Rückzug antreten. Man muss auch sagen, natürlich gibt es auch anti-israelische Stimmungen bei uns in Deutschland. Mein Gefühl ist, dass der ESC eigentlich immer am meisten leidet, wenn die Politik sich mit einmischt, wie beispielsweise der spanische Ministerpräsident Sanchez, der gesagt hat, okay, wenn Israel dabei sind, dann sind wir nicht mehr dabei. Dann hatte der Sender ja fast gar keine andere Möglichkeit, als all-in zu gehen. Und es ging eben dann bei vielen Ländern gar nicht um Regeländerungen, sondern um eine Bestrafung Israels.
Wollen wir doch mal auf diese vier Länder gucken, die uns jetzt fehlen werden. Wir werden uns jetzt daran gewöhnen müssen, wieder Big Four zu sagen, denn mit Spanien ist ein ehemaliges Big Five-Land raus. Und Marc, du hast lange in Spanien gelebt, du kennst auch das Statement vom spanischen Sender. Das hat's ja schon in sich.
Das hat's auf jeden Fall in sich. Also der spanische der Chef des spanischen Fernsehens hat also gesagt, dass das, was in der Versammlung der EBU passiert ist, bestätigt, dass Eurovision eben nicht ein Gesangswettbewerb ist, sondern eher ein Festival, das dominiert wird von geopolitischen Interessen und gespalten ist. Man muss bei all dem, was aus Spanien kommt, immer sich vor Augen halten, das spanische Fernsehen ist viel näher am Start dran, als es die öffentlich-rechtlichen Sender anderswo, zum Beispiel in Deutschland, sind. Es ist ein Sender, dessen Vorsitz auch direkt immer von der Regierung bestimmt wird, der im Einklang in der Regel handelt mit den Interessen der jeweiligen Regierung. Und du hast es schon angesprochen, Thomas, Ministerpräsident Sanchez hat sich ja ganz klar positioniert in der Frage Israel-Gaza und auch Eurovision. Er nutzt dieses Thema tatsächlich auch, um innenpolitisch sozusagen seine Leute hinter sich zu versammeln. Es gibt in der spanischen Linken eine ganz große kritische Haltung gegenüber Israel, traditionell. Die Demonstrationen, die wir auch in Spanien gesehen haben, es ist ja auch ein Radrennen beispielsweise abgesagt worden im Sommer, weil es Demonstrationen gegen Israel da geben sollte. Das ist sehr, sehr präsent. Und insofern nutzt er dieses Thema, denke ich, auch, um innenpolitische Stimmung zu machen.
Aber woher kommt denn, dass diese Stimmung in Spanien scheinbar so oder offenbar so ganz anders ist als in Deutschland und dieser Blick auch auf den Konflikt in Gaza so irgendwie anders ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da heute Morgen auch mit einem Kollegen in Spanien noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt diese sehr, sehr starke Militanz beim Thema Gaza, Palästina, Israel. Es mag sein, dass sich hier und da eben auch tatsächlich so ein gewisse antisemitische Motive auch drunter schleichen können beim einen oder anderen. Es ist in der spanischen Linken auch Tradition, immer sozusagen auch Stimme zu ergreifen für die Rechte der Unterdrückten oder die, die man als solche empfindet, dafür auf die Straße zu gehen, zum Beispiel auch beim Thema Westsahara, das ja die ja ein Gebiet, was ja von Marokko beansprucht worden ist und wo es bis heute kein Referendum gegeben hat über die Unabhängigkeit einer Westsahara. Da ist also die spanische Linke immer auch auf die Straße gegangen, hat da ganz kräftig demonstriert und ein Thema, was sonst anderswo in Europa eigentlich keine große Rolle gespielt hat im öffentlichen Diskurs. Es ist ein Thema und es mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass tatsächlich ja auch Spanien immer auch so eine interessante Position beim Thema Nahost gespielt hat. Also in der Franco-Zeit bis 75 in der Diktatur waren die arabischen Staaten jene, die auch Franco sozusagen die Stange gehalten haben. Die waren die treuen Gefährten. Und man war am Anfang auch immer deswegen eher auf Distanz zu Israel. Das hat sich dann so ein bisschen geändert, sodass Spanien ja auch in so eine Vermittlerposition tatsächlich reingekommen ist. Es gab einen Nahostgipfel in Spanien in den 90er Jahren. Und Arafat war damals, als er anderswo noch Persona non grata war, der Erste, der in Spanien von einer herzlichen Umarmung vom Ministerpräsidenten empfangen wurde, Anfang der 80er Jahre. Also es ist eine interessante Gemengelage dort, aber das hat, glaube ich, sehr, sehr viele Ursachen.
Aber würdest du denn sagen, die Bevölkerung, die steht hinter dem, was jetzt der spanische Sender entschieden hat?
Ich kann das schwer beurteilen, ob es wirklich die Mehrheit der Bevölkerung ist. Es ist auf jeden Fall so, dass die Spanier ja im letzten Jahr Israel die höchste Punktzahl beim Televoting gegeben haben. Also wenn da so viel Antisemitismus wäre in der Bevölkerung, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Ich denke aber, dass es auf jeden Fall natürlich ein Thema ist, wo die spanische Linke jetzt wie eine Eins hinter Sanchez steht.
Ja, die 12 Punkte im Televoting, das ist nochmal wieder eine Geschichte für sich wahrscheinlich, was da dieses Jahr alles passiert ist. Eine der ESC-Pre-Partys, das können wir auf jeden Fall schon mal sagen, die in Barcelona, die ist ja noch vergleichsweise neu, aber die wurde schon abgesagt für kommendes Jahr. Thomas, du bist gerade in Spanien, der eigentliche ESC-Vorentscheid, das Benidorm-Fest, das ist ja aber geplant. Was wird denn jetzt daraus eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist schon schade, dass der Gewinner, die Gewinnerin vom Benidorm Festival nicht zum ESC fährt, zumal ja die künstlerische Leitung dieses Jahr bei Sergio Jaén ist, also die Insider wissen, das ist der Creative Director, der die meisten Siege produziert hat in diesem Jahr. Also alle waren sehr gespannt, was da dann kommt. Die sind schon am Arbeiten. Ich folge denen bei Instagram und die werden ihre Arbeit auch fortführen. Und so wie ich das jetzt verstehe, wird das Benidorm Festival auch stattfinden. Der Sieger wird aber nicht nach Wien fahren.
Spanien war ja zuletzt nicht unbedingt erfolgreich beim ESC. Überhaupt ist die jüngere ESC-Bilanz von allen vier Ländern, um die es jetzt geht, so ein bisschen durchwachsen. Aber Spaniens Beiträge waren zumindest schon mal unverwechselbar, würde ich sagen. Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, also man könnte natürlich jetzt unterstellen, dass diese Länder sowieso nicht erfolgreich sind und da die Möglichkeit nutzen zu sagen, ja, wir brauchen die Bestätigung durch den ESC nicht. Ich glaube, das steht nicht dahinter eigentlich. Eigentlich, ja, für die Fans, Künstler und auch eigentlich, glaube ich, die Redaktionen, die wollen da eigentlich mitmachen.
Ja, und ich denke auch, dass, wenn wir zum Beispiel auch den Auftritt von Chanel sehen, ne, vor, was war das, 2 Jahren?
In Turin.
Das hat ja auch noch mal, oder bitte?
In Turin,
genau. In Turin, das war vor 3 Jahren tatsächlich, oder jetzt bald 4. Das hat ja schon auch noch mal wirklich, habe ich so empfunden, in Spanien ganz viele begeistert oder auch danach. Also ich glaube, es gab wirklich so ein Revival auch noch mal von der Eurovision. Umso deprimierender war es, glaube ich, dass die immer so schlecht abgeschnitten haben.
Mhm. Arne, du bist sehr weit weg von Spanien, da oben im kalten Schweden, aber du verfolgst den ESC ja auch seit Jahren. Was fehlt jetzt, wenn ein Big Five-Land auf einmal geht?
Zum einen natürlich Geld. Spielt ja auch immer eine wichtige Rolle. Ja, und ich würde sagen, es ist einfach immer schade, wenn das Teilnehmerfeld dann irgendwie kleiner wird und man sich da so zerstreitet. Das wird auf jeden Fall fehlen und gerade aus so einer nordischen Perspektive auch jedenfalls die spanische Leichtigkeit.
Die spanischen Fans, die werden auch mit Sicherheit fehlen. Die sind ja doch immer sehr heißblütig. Die Niederlande waren das erste Land, das jemals beim ESC aufgetreten ist. Die Niederlande haben den ESC über die Corona-Pandemie gebracht. Die Niederlande waren vor 2 Jahren mit Joost Klein schlagzeilenträchtig disqualifiziert und nun sind die Niederlande weg. Und ich kann es irgendwie sogar verstehen, dass man sich von der EBU nicht mehr so wirklich ernst genommen fühlt. Du auch, Thomas?
Ja, die Niederlande fühlten sich ja damals in der Causa Joost Klein auch sehr schlecht behandelt und falsch behandelt. In ihrem Statement sind 2 Punkte das Zentrum. Einerseits kritisieren sie ja die menschenfeindlichen Verhältnisse in Gaza. Ja, okay. Und das andere Thema ist, dass Israel eben die Pressefreiheit eingeschränkt hat. Und da haben sie so einen Punkt, finde ich. Darüber hätte man tatsächlich auch mal inhaltlich diskutieren können. Nur leider war das ganze Szenario so drauf angelegt, dass es einfach nur take it or leave it war. Und da war gestern wohl kein Platz mehr für inhaltliche Diskussionen.
Was man auch daran gemerkt hat, wie schnell dieses Statement raus war von dem Sender Afrotross. Also ich habe im Prinzip habe ich gesehen, okay, Israel ist dabei, zack, da war das Statement. Und zwar gleich in 2 Sprachen. Also da, man war darauf vorbereitet, auf das, was bei dieser Abstimmung eben auch passieren kann. Aber man muss ja auch sagen, Arne, die Niederlande, die waren einfach auch eine Säule vom ESC.
Ja, definitiv von Anfang an dabei, ne? Und am Anfang auch ziemlich erfolgreich. Jetzt so in den letzten Jahren, du hast es schon gesagt, irgendwie mal Schlagzeilen gemacht und natürlich der großartige Sieg 2019 und vorher die Common Linnets 2014 war das, glaube ich, ne? 2. Platz, also auch nur ganz knapp vorbeigeschrammt am Sieg. Also ja, die werden definitiv fehlen. Und ich finde auch so in den letzten Jahren haben sie ja durchaus auch viel Kreativität mit in den Wettbewerb gebracht. Also das wird auf jeden Fall fehlen.
Man hofft ja immer, dass die Länder doch alle bald wieder zurückkommen. Ebenfalls weg ist ja auch einer der Rekordsieger, Irland. Irland hat ja genauso wie Schweden 7-mal gewonnen. Irlands Sender hat übrigens auch schon angekündigt, genauso wie der spanische, den ESC nicht mal zu übertragen. Stimmen aus Irland zum Boykott hat unsere Korrespondentin Gabi Biesinger gesammelt. What's
under the year? 7-mal hat Irland den Eurovision Song Contest gewonnen. Der Wettbewerb hat auf der musikbegeisterten Insel viele Fans, doch die Solidarität mit den Palästinensern scheint noch größer zu sein. Auch bei Charlie McGettigan, der den ESC-Sieg 1994 mit einer Ballade auf die grüne Insel holte.
Well, I'm very glad that RTE have decided.
Ich bin sehr froh, dass RTE nicht mitmachen wird. Wir müssen unsere Unterstützung für die Menschen in Gaza zeigen, was ihnen in den vergangenen 3 Jahren passiert ist und auch in den Jahrzehnten davor. Der irische öffentlich-rechtliche Sender RTE hatte, nachdem die EBU Israel beim ESC 2026 in Wien nicht von der Teilnahme ausgeschlossen hatte, erklärt, dann werde eben Irland aussteigen.
In a statement, RTE said that Ireland's participation
RTE hält die Beteiligung Irlands angesichts der entsetzlichen Verluste an Menschenleben im Gazastreifen und der dortigen humanitären Krise weiterhin für unverantwortlich. RTE ist weiterhin zutiefst besorgt über die gezielten Tötungen von Journalisten im Gazastreifen und die anhaltende Verweigerung des Zugangs für internationale Journalisten zu dem Gebiet. Im Fokus der Begründung von RTE also auch explizit der Umgang Israels mit der Presse. Irische Kampagnengruppen und Gewerkschaften begrüßten den Schritt. Die Dubliner National Union of Journalists bezeichnete die Entscheidung der EBU, Israel im Wettbewerb zu belassen, als nicht zu verteidigen. Die Island Palestine Solidarity Campaign schrieb in Social Media, gut gemacht RTE, und auch auf Dublins Straßen herrscht viel Verständnis.
Yeah, I agree with it. I think they're right to do it and it shows good solidarity for Palestine.
I think it's fantastic. I'm happy that Ireland is standing against genocide. Good on RTE for pulling up.
Gut, dass Irland und RTE sich gegen den Völkermord in Gaza stellen, sagt eine Passantin, nachdenkliche Stimmen dagegen in der Minderheit.
From a cultural point of view,
es wäre fragwürdig, auch die Israelis, die gegen die Regierung Netanyahu und sein Vorgehen in Gaza sind, von dem Wettbewerb auszuschließen. Medienminister Patrick O'Donovan betonte im RTE-Interview die Neutralität der irischen Mitte-Rechts-Regierung in dieser Frage. RTE treffe als unabhängiger Sender eigene Entscheidungen. Wir mischen uns redaktionell nicht ein. Sie haben uns informiert und auf dem Laufenden gehalten. Letztlich ist es eine Angelegenheit des Intendanten. Ich respektiere und verstehe die Position. Viele, vor allem Linke in Irland, sehen in der Situation in Gaza Parallelen zur eigenen Geschichte. Darum ist die Solidarität mit Palästina groß. Irland litt jahrhundertelang unter der Unterdrückung durch die Briten, bis das Land sich im Unabhängigkeitskrieg befreite. Nachdem Irland Palästina als Staat anerkannt und die Klage Südafrikas wegen Völkermord gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof unterstützt hatte, schloss Israel im vergangenen Jahr seine Botschaft in der irischen Hauptstadt Dublin. Und erst vor wenigen Wochen wählten die Iren eine Frau zur neuen Präsidentin, deren Unterstützung für Palästina besonders radikal ist. Catherine Connolly nannte im Wahlkampf Israel einen Terrorstaat und bezeichnete die Hamas als Teil der palästinensischen Zivilgesellschaft. Beide müssten zusammenkommen.
They are part of the civil society of Palestine. Israel is acting as a terrorist state. Both have to sit down at some stage.
7 Siege, 58 Teilnahmen. Das ist schon ein Brett, was da jetzt fehlt. Thomas, war Irland für dich immer noch so das goldene Irland aus den Johnny Logan-Zeiten oder war das jetzt für dich schon ein Land, dessen Glanz so langsam verblasst?
Ja, ich finde die Qualität der Beiträge gar nicht so im Fokus bei der Diskussion. Natürlich hat Irland in den letzten Jahren nicht mehr so viele tolle Auftritte gehabt, mit einer Ausnahme, ja, choreografiert von Sergio Jaén, das war diese, Bambi Thug, das war natürlich extraordinär toll und damit waren sie wieder zurück im Game und da haben sie, glaube ich, jetzt auch wieder begriffen, worauf es hier eigentlich ankommt beim ESC. Nein, das ist wirklich schade und für Irland war der ESC, glaube ich, auch immer auch wichtig, um die Eigenständigkeit zu dokumentieren. Ja, Irland ist ja eine Insel ziemlich weit weg von Europa und das war eben noch so eine Brücke nach Europa über das Vereinigte Königreich hinaus. Ja, und diese Brücke ist jetzt zerbrochen, das ist wirklich sehr, sehr traurig.
Und man kann sich natürlich auch fragen, ob dann so ein Johnny Logan, den man sicherlich anfragen würde für ein 70-jähriges ESC-Jubiläum nächstes Jahr, ob dann so jemand noch großartig Lust hätte, beim ESC auf der Bühne zu stehen. Das ist ja überhaupt das Ganze, was das jetzt mit sich zieht, diese Entscheidung.
Ja, man muss auch wirklich sagen, auf Künstlerinnenseite es gibt da ja auch verschiedene Resolutionen, wo hunderte von Künstlern israelkritische Resolutionen unterschrieben haben. Das ist schon ein Thema. Also wollen Künstler nicht nur Johnny Logan oder aus Irland oder aus den vier Ländern sich daran teilnehmen? Ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich diese Abstimmung und dieser Streit dazu führt, dass viele Künstlerinnen und Künstler für sich entscheiden, dass sie kein Teil mehr dieser Veranstaltung sein wollen.
Genau, das frage ich mich natürlich auch. Also ist denn überhaupt sicher, dass wir den ESC erleben werden bei all dieser Opposition? Also oder haltet ihr es für möglich, dass das Ganze vielleicht einfach dieses Jahr abgesagt wird?
Also ich halte das eigentlich nicht für möglich. Wir haben jetzt ja vier Länder, die abgesagt haben. Wir reden nachher noch kurz über Länder, bei denen man weiß, dass sie noch so ein bisschen schwanken. Aber selbst dann sind wir ja immer noch bei einer Teilnehmerzahl von weit über 30. Deswegen glaube ich nicht, dass wir wirklich die Gefahr haben, dass der ESC abgesagt wird. Auch die Big Five-Länder Deutschland, Italien, die werden ja dabei sein, die werden das auch tragen. Natürlich, Arne, du hast es angesprochen, die Finanzen, Spanien ist weg, aber wir hatten ja auch schon vor 2011 im Prinzip nur ein Big Four. Dann eben ohne Italien, jetzt ist es ohne Spanien. Das hat ja auch irgendwie funktioniert. Also auch finanziell, glaube ich, wird man bei der EBU lang genug Zeit gehabt haben, um das, was jetzt passiert, irgendwie aufzufangen. Es kommt ja nicht aus dem Nichts. Und deswegen glaube ich, dass wir uns um eine Show keine Sorgen machen müssen, wohl aber um die Stimmung vor Ort. Was glaubt ihr?
Ja, ich habe hier so mit ein paar Apologeten gesprochen, also die spanischen Fans, viele spanische Fans teilen die spanische Position. Es ist nicht so, dass es jetzt hier ein großes Geweine gibt und ein Betrauern, nicht mehr dabei zu sein. Und diese Leute, die ja, diese Entscheidung unterstützen, prognostizieren, dass das der Anfang vom Ende ist, dass immer mehr Länder nicht mehr teilnehmen werden und die ganze Veranstaltung durch die EBU zerstört wird. Also das ist natürlich das Horrorszenario. Ich glaube auch, dass es in diesem Jahr wirklich weitergehen, auf jeden Fall stattfinden wird. Und dann vor Ort, nun ja, also ich glaube, die Pro-Palestine-Bewegung wird schon gucken, ob sie irgendwelche Hotels in Wien buchen kann. Die werden da aus ganz Europa ankommen und ordentlich Alarm schlagen.
Ich würde auch sagen, ich glaube nicht, dass der Wettbewerb an sich jetzt zusammenbricht nächstes Jahr. Das Einzige, was dafür sorgen könnte, glaube ich, wäre jetzt so eine Art Domino-Effekt. Da hat zum Beispiel der zuständige Programmchef vom schwedischen Rundfunk gesagt, Schweden ist zwar dabei, aber wenn jetzt mehr als diese bisherigen Länder, die einen Boykott angekündigt haben, quasi umfallen würden und er hat irgendwie gesagt, jetzt irgendwie Dutzende sagen würden oder irgendwie mehr als 10 sagen würden, wir machen nicht mit, dann hätte der Wettbewerb nächstes Jahr keinen Sinn. Dann würde sich zum Beispiel auch Schweden überlegen, ob sie denn wirklich mitmachen. Aber solange das jetzt nicht in Sicht ist, glaube ich nicht, dass der Wettbewerb ins Wasser fällt, aber definitiv wird es ein Thema sein, allein schon durch die Medien. Ne? Wir haben es ja schon gesehen in Malmö, wie viel drumherum über dieses ganze Thema berichtet wird und ich glaube, gerade in vielen Medien, die vielleicht auch sonst mit dem ESC nicht so viel zu tun haben, werden das auf jeden Fall aufgreifen und werden immer wieder hingucken im Sinne von, wie ist eigentlich die Stimmung jetzt nach diesem ganzen, und es wird bestimmt wieder das Wort Skandal fallen.
Es ist ja ein gefundenes Fressen und es ist ja auch eine Herangehensweise an den ESC, gerade von Medien, gerade in dieser einen Woche im Mai, die wir kennen. Und jetzt ist sie eben schon ein bisschen früher wahrscheinlich. Also der ESC ist ja jetzt auch schon immer wieder in den Schlagzeilen, sobald irgendwas zum Thema Israel kommt oder sobald irgendein Land angekündigt hat, nicht dabei zu sein. Das erste Land, wenn mich nicht alles täuscht, war Slowenien, das angekündigt hat, nicht mitzumachen, wenn Israel dabei ist. Und Slowenien ist so ein Land, das seit 1993 nie freiwillig dem ESC ferngeblieben ist. Beste Platzierung, 2 siebte Plätze, die liegen lange zurück. Nun sagt man schweren Herzens die Veranstaltung im Nachbarland ab. Also lasst uns doch vielleicht kurz Slowenien beim ESC so ein bisschen würdigen. Wie traurig seid ihr denn, dass dieses Land weg ist?
Also ehrlich gesagt, mir sind jetzt von Slowenien nicht so viele Beiträge großartig im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, da ist es einfach so dieses, ja, es ist allgemein schade, wenn sich Länder zurückziehen und gerade auch natürlich aus Osteuropa, denen ja eigentlich diese Teilnahme immer besonders wichtig war, um eben auch ihre Eigenständigkeit zu zeigen, um zu zeigen, dass sie selbst Entscheidungen treffen können, einen demokratischen Prozess quasi darzustellen im Fernsehen, wenn man sich auch vielleicht bei einem Vorentscheid auf irgendwie einen Kandidaten einigen kann, auf eine demokratische Art und Weise. Das ist natürlich immer schade, wenn gerade solche Länder dann da rausfallen.
Ja, es ist um jedes Land schade und übrigens bis auf Slowenien, die anderen 3 Länder können wir ja bald bei einer ESC-Veranstaltung sehen. Spanien, die Niederlande und Irland sind alle in einer Woche beim Junior Eurovision Song Contest dabei. Die Delegationen fliegen alle jetzt Richtung Tiflis. Das kann auch eine sehr interessante Stimmung vor Ort sein. Also da bin ich auch mal gespannt, aber zumindest der Junior ESC ist ja nicht so politisiert. Und die Show gibt's am 13. Dezember im Kika, da sind diese 3 Länder noch dabei. Es gibt ein paar Länder, die zögern. Bis Weihnachten will die EBU eine Entscheidung und auch eine Teilnehmerliste veröffentlichen, wer denn jetzt nächstes Jahr dabei ist. Weihnachten ist noch lange hin. Belgien war ein Wackelkandidat, hat jetzt heute am Freitag die Teilnahme doch bestätigt. Island ist aber noch einer und Arne, das ist ja dein Berichtsgebiet. Wie verhält sich denn der isländische Rundfunk?
Die wollen sich nächste Woche entscheiden. Am 10. Dezember soll es da ja quasi eine Mitteilung bzw. eine Sitzung geben. Der isländische Rundfunk ruft, der hat jetzt schon mal so ein Statement rausgehauen, was, finde ich, schon relativ deutlich ist. Also darin steht, dass der isländische Rundfunk gerne gehabt hätte, dass Israel ausgeschlossen wird. Und besonders interessant, auf der Internetseite, wo die das veröffentlicht haben, sind auch dann quasi ganz viele Links natürlich, ne, zu weiterführenden Artikeln zu dem Thema. Und das ist wirklich vollgepackt mit irgendwie Islands Außenministerin hat gesagt, wir wollen nicht, dass Israel dabei ist. Wir bereiten uns darauf vor, was passiert, wenn Israel doch dabei ist. Also es ist schon ein sehr großes Thema, auch im Land. Da wird auf jeden Fall viel diskutiert. Der isländische Rundfunk hat auch eine Umfrage gemacht unter den Isländern. Und da hat auch eine Mehrheit der Menschen gesagt, sie wären für einen Boykott, sollte Israel dabei sein. Also diese Umfrage wurde eben vor der Abstimmung jetzt gemacht.
Ja, es ist das Land, das Hatari zum ESC geschickt hat. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Da dürfte die Position grundsätzlich ja klar sein. Die nordischen Länder überhaupt haben sich ja häufig palästinafreundlich gezeigt. Wir erinnern uns an die Proteste in Malmö. Mehrere Länder in Skandinavien haben Palästina als Staat anerkannt. Da hätte man ja meinen können, dass auch dort ein Ausschluss Israels eher fokussiert wird. Wie haben sich jetzt aber die Länder bei dieser Abstimmung verhalten und warum?
Also tatsächlich haben alle nordischen Länder diesen neuen Regeln zugestimmt. Warum sie das getan haben, glaube ich, geht so ein bisschen durcheinander. Da gibt es unterschiedliche Begründungen. Zum einen Schweden, habe ich schon erwähnt, da hat der zuständige Programmdirektor gesagt, naja, irgendwie, wir wollten dem Ganzen jetzt nicht im Weg stehen und machen auch mit, so sofern jetzt nicht irgendwie ganz viele sagen, sie sind nicht dabei. Die Chefin des norwegischen Rundfunks NRK, die hat ein Interview gegeben und gesagt, naja, man sei ein von der Allgemeinheit finanzierter Sender und dürfe deshalb auch in politischen Fragen keine Stellung beziehen, sondern solle einfach nur quasi informieren und solche Veranstaltungen übertragen. Und das gehöre sich quasi einfach nicht dadurch politische Stellung beziehen, indem man halt sagt, wir sind für oder gegen ein Land oder gegen die Teilnahme. Das sind so ein bisschen die Statements, die es hier aus dem Norden gibt dazu.
Was ist denn deine Prognose? Sehen wir Island nächstes Jahr an der Seite der anderen nordischen Länder oder nicht?
Ich finde es schwierig zu sagen. Ich glaube im Moment, die öffentliche Meinung in Island tendiert eher Richtung Boykott, auch wegen eben dieser eben schon angesprochenen Umfrage, wo eine Mehrheit sich dafür auch ausgesprochen hat. Und das ist schon erwähnt, Island, das Land von Hatari, die ja 2019 beim ESC auch während der Punktevergabe mit den palästinensischen Flaggen da irgendwie gewedelt haben. Also
in Tel Aviv.
Genau, das kommt ja noch dazu in Israel selbst. Also das ist schon ein großes Thema und ja, es würde mich nicht überraschen, wenn sie sich dazu entschließen, es zu boykottieren, denn man hätte sich ja auch schon auf die Situation vorbereiten können, ne? So wie es ja zum Beispiel die Niederländer getan haben, die ja eben schon so ein vorbereitetes Statement rausgehauen haben. Mich wundert es tatsächlich, dass sich Island da nicht schon im Vorfeld irgendwie die Antwort zurechtgelegt hat und vielleicht, ja, es wirkt für mich, als würde man da wirklich noch auch intern zögern, wie man sich da jetzt entscheidet. Mich würde es aber nicht überraschen, wenn sie dann tatsächlich sagen würden, nee, wir sind auch nicht dabei.
Aber genau das habe ich mir auch gedacht. Wenn man wirklich absagen wollen würde, dann müsste man ja eigentlich nichts mehr großartig diskutieren, vor allem nicht nach so einer langen Zeit. Wie seht ihr das, Thomas und Marc? Also wenn man jetzt wirklich beim ESC aussteigen wollen würde, hätte man dann nicht ähnlich wie die Niederlande längst was vorbereitet?
Vielleicht war die Hoffnung da, dass man tatsächlich einen inhaltlichen Diskurs schafft bei dieser EBU-Generalversammlung. Ja, manchmal fällt es mir generell schwer, bestimmte Argumentationsstrukturen zu verstehen. Ja, also du und ich, wir haben ganz oft gesagt, ja, wir wünschen uns, dass Israel dabei ist und hatten als Argumente eben so, dass der Sender demokratisch ist und auch Israel ja eine Demokratie ist, die eine Regierung gewählt hat, die umstritten ist, aber doch das wird ja im Land diskutiert. Damit war die Sache für mich eigentlich geregelt, aber ganz viele Länder vergleichen Israel ja auch mit Russland und sagen, okay, wenn man Russland ausschließt, dann muss man auch Israel ausschließen und verneinen diese Argumentationskette, die ich gerade angesprochen habe. Und dann fällt es mir immer schwer, das zu prognostizieren, wie diese Menschen reagieren. Ich habe da kein Gefühl.
Ja, Markengefühl dafür zu entwickeln, ist wahrscheinlich schwierig, oder? Glaubst du, man hätte da nicht eigentlich schon was vorbereitet, wenn man wirklich so diesen letzten Schritt gehen will?
Wahrscheinlich schon. Ich meine, es haben sich ja alle schon sehr früh da auch positioniert, schon im September, ne? Und insofern ist es eigentlich keine große Überraschung, was jetzt passiert ist. Ich halte das eher, wie du sagst, tatsächlich eher für unwahrscheinlich. Ich meine, es ist halt wirklich so, wenn ich auch nochmal auf diese Fanbase gucke, ja, zum Beispiel jetzt in Spanien. Die Menschen, die zum ESC gehen, das sind oft progressiv denkende Menschen und das sind in Spanien die Menschen, die oft auch eben linke Parteien wählen, viele auch eben aus der LGBT-Community. Und da ist das Ganze einfach schon so ideologisch so ein bisschen voreingenordet, sagen wir mal. Dass da der Rückhalt für die Entscheidung von der Regierung so ist, wie er ist, überrascht mich dann halt auch nicht. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, ob es da eben auch eine Nähe dann auch gibt. Aber in Spanien ist es auf jeden Fall so.
Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal nach Israel. Da wurde das Abstimmungsergebnis ja sehr freudig zur Kenntnis genommen. Ivo Maruschik berichtet aus Tel Aviv.
In Israel ist die Entscheidung der Europäischen Rundfunkunion mit großer Erleichterung aufgenommen worden und das bis auf höchste Ebene. Staatspräsident Herzog erklärte, Israel verdiene es, auf allen Bühnen rund um die Welt repräsentiert zu sein und er dankte ausdrücklich allen, die sich für Israels Teilnahme eingesetzt haben. Er freue sich, dass das Land ein weiteres Mal am Eurovision Song Contest teilnimmt und er hoffe, dass der Wettbewerb Kultur, Musik und die Freundschaft zwischen den Nationen voranbringe. Golan Jochpaz, der Chef des israelischen Senders Kan, erklärte, ein Ausschluss wäre ein kultureller Boykott gewesen und das sei ein gefährlicher Pfad. Keiner wisse, wo das endet und wer dann der Nächste sei. Der Eurovision Song Contest ist in Israel sehr beliebt und auf dem Rothschild Boulevard, der Prachtstraße von Tel Aviv, sagen auch die meisten, Israel habe es verdient und habe das Recht, beim Song Contest dabei zu sein. Und man solle nicht politisch über eine unpolitische Frage entscheiden.
Und auf genau diesem Boulevard ist unser Reporter am Abend auf Stimmenfang gegangen. Hören wir uns die Umfrage mal an.
Here in Israel, we love it. We love the Eurovision. We love to represent Israel. We deserve to be represented in any contest there is in the world.
I think Israel should. I think Israel is a big part of the Eurovision. We have a couple of big wins. We made it to the final three a couple times. We are a big factor in the contest and we should be there. We should not fold to any pressure. We have done nothing wrong. I think that Europe should consider who they stand for, who they stand with.
Obviously for us, I think it's nice for our country to be represented in the biggest music event maybe in the world. I think it's quite of a political thing to be added to something that is non-political in my eyes, and obviously they would make their own choices, but I think it's bringing too much politics into a non-politics matter.
So, wir haben jetzt also die Entscheidung, Israel ist dabei. Thomas, ist es die richtige Entscheidung?
Ja, also das haben wir beide auch mit all unseren Gesprächspartnern ja eigentlich konsensual gesagt, dass wir uns wünschen, dass Israel dabei ist. Ich habe es eben schon gesagt, Kahn ist ein demokratischer Sender, Israel ist eine Demokratie und Israel ist eben nicht Russland. Und deswegen, und ich finde es prinzipiell, Building Bridges, vielleicht sollte das Motto in Wien nächstes Jahr sein, Rebuilding Bridges, also Building Bridges, wir wollen was gemeinsam tun und da jemanden auszuschließen, auch wenn er nicht ganz zur Gruppe passt, ja, wir haben jahrelang eben Belarus ertragen, wir haben jahrelang Russland ertragen, auch diese homofeindliche Politik wegignoriert, ja, obwohl sie zerstörerisch war, einfach damit man noch einen Punkt hat in der Kultur, wo man gemeinsam feiert, gemeinsam etwas macht und die Fehler des anderen zur Kenntnis nimmt, aber darüber hinweg sieht, um für das große Ganze was Positives zu bewirken, eben dieses gemeinsame Gesangsfest, die Gemeinsamkeiten zu feiern. All diese Gründe führen dazu, dass ich dafür bin, dass Israel dabei ist und dass ich die Entscheidung letztlich begrüße.
Ist das denn, Arne, die schwierigere Entscheidung? Also ich habe das Gefühl, mehr Ruhe hätten die EBU-Mitglieder auf jeden Fall gehabt, ohne eine Teilnahme von Israel.
Oh, das weiß ich gar nicht mal. Also für uns Deutsche auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, wäre die Entscheidung genau andersrum gefallen, dann wäre jetzt bei uns aber die Diskussion ziemlich heftig am Laufen. Also wir in Deutschland hätten dann auf jeden Fall keine Ruhe. Ich glaube tatsächlich, es war, ja, wie soll man sagen, das kleinere Übel, oder ich glaube, es ist so die Lösung, mit der man noch am besten irgendwie leben kann, weil man eben nicht aktiv jemanden ausgeschlossen hat. Und ich glaube, es ist für die anderen Länder wieder einfacher, vielleicht dann auch schon wieder übernächstes Jahr oder nach 2 Jahren Pause von sich aus zu sagen, okay, wir machen jetzt wieder mit. Es hat vielleicht irgendwie, wir haben gesehen, die neuen Regeländerungen haben was gebracht. Wir finden, das Verfahren ist irgendwie fairer geworden. Wir sind wieder dabei. Ich glaube, das ist ein einfacherer Weg zurück, als hätte man jetzt quasi Israel ausgeschlossen, hätte dann vermutlich auch Deutschland und vielleicht noch andere Länder gehabt, die eben aus Solidarität da nicht mitgemacht hätten und hätte sich dann wieder überlegen müssen, okay, wann lassen wir diese Länder oder wann lassen wir dieses Land wieder zu und wann folgen dann die anderen Länder? Man hätte Deutschland in die Bedrängnis gebracht, okay, sagen wir jetzt nach 1-2 Jahren, falls dieser Ausschluss länger gedauert hätte, ja, genug Israel-Solidarität, wir machen jetzt wieder mit, hätte quasi Israel erst wieder mitmachen dürfen, wenn der komplette Nahostkonflikt gelöst ist. Ne? Also ich glaube, das wäre die deutlich, deutlich langfristig schwierigere Entscheidung gewesen als so, wo jetzt eben diese Länder aussteigen und freiwillig aussteigen und sich eben jederzeit von sich aus auch wieder dazu entschließen können, mitzumachen.
Ich denke manchmal so, was wäre eigentlich passiert, wenn letztes Jahr oder dieses Jahr Israel gewonnen hätte? Ne? Also was wäre jetzt die Debatte gewesen? Hätten wir den ESC nächstes Jahr gesehen? Echt schwierig.
Ich glaube, die Debatte wäre schon wesentlich früher geführt worden und wir hätten nicht erst am 4. Dezember diese ganzen Boykotte gehabt.
Das sowieso.
Ja. In dieser Umfrage eben gerade hieß es von einem israelischen Passanten, we've done nothing wrong. Also wir haben nichts falsch gemacht beim ESC. Stimmt denn das? Also ich frage das natürlich, weil wir hatten die letzten beiden Jahre ja durchaus Songs, denen man eine gewisse Politik vorwerfen kann. Wir hatten Votings, die doch sehr eindeutig in Richtung Israel gingen beim Televoting. Wir hatten Werbekampagnen, wo man aufgefordert war, 20 Mal abzustimmen. Also war das alles wirklich so sauber?
Naja, also wir sehen ja, dass die EBU auf jeden Fall versucht hat oder da auch eingegriffen hat, jetzt durch die neuen Regeln oder eben auch bei den israelischen Songtexten, dass man da eben nicht beim ersten Mal das alles abgewunken hat, sondern da eben nochmal durch so eine Korrekturschleife das Ganze musste. Also von daher hat die EBU da ja schon was unternommen und ich würde sagen, das war der richtige Weg. Also dass man vielleicht zeigt hier, ne, irgendwie Regeln gelten für alle, auch für euch. Versucht da vielleicht nicht unbedingt zu viel irgendwie in den Song reinzupacken. Ich glaube, dass das der richtige Weg war und der Boykott mit den anderen Argumenten, die da immer angeführt wurden, der falsche gewesen wäre. Ob man sich da jetzt, ja, ob man jetzt gar nichts falsch gemacht hat, ist natürlich immer die Frage, aus welcher Perspektive, aus der Perspektive eines normalen israelischen Fernsehzuschauers, natürlich nicht aus der Perspektive vielleicht von jemandem, der da Kampagnen gefahren hat, da könnte man da vielleicht wirklich Vorwürfe erheben, ja.
Mir fällt gerade ein, die Vorsitzende der Reference Group, die auch dafür zuständig ist, sowas wie Texte durchzuwinken, kommt vom spanischen Sender. Also das kann auch nochmal interessant werden im kommenden Jahr. Ich kriege so ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich aktuell sehe, was Fans schreiben, wie sie sich vom ESC abwenden, wie sie denken, jetzt ist alles vorbei, der Wettbewerb ist tot, wie sie sich wünschen, dass möglichst viele Länder noch boykottieren, damit jetzt wenigstens auch alles brennt. Irgendwie kann ich das verstehen, wenn man so enttäuscht ist, aber das tut natürlich weh. Was können wir dagegen halten? Warum ist der ESC eurer Meinung nach weiterhin lebendig?
Ich würde da ganz kurz einwerfen wollen, aber sind das denn jetzt wirklich größtenteils die Hardcore-Fans? Oder ist es nicht vielleicht auch so, dass sich da Menschen, die ansonsten vielleicht gar nicht so viel mit dem ESC zu tun haben, da jetzt sehr drauf
werfen? Doch, das sind auch ganz viele Hardcore-Fans, also die ich so auf meinen sozialen Medien seit Jahren immer mal wieder gesehen habe. Und das tut mir dann schon auch wirklich ein bisschen weh.
Naja, aber dann ist die Frage, wie langfristig dann das auch wirklich ist. Ich meine, ne, gerade dieser ganze Nahostkonflikt ist eben jetzt noch sehr präsent. War es in den letzten Monaten, vielleicht sollte das sich vielleicht doch über die nächsten Monate hin oder auch über das nächste Jahr wieder in Anführungszeichen entspannen oder zumindest nicht mehr so präsent sein, auch in den Medien, rückt das vielleicht auch wieder eher in den Hintergrund und wir können dann vielleicht in 2 Jahren wieder über andere Themen sprechen und man kann sich vielleicht auch innerhalb dieser Fanblase ein bisschen mehr versöhnen.
Ja, wir leben ja in den Zeiten der sozialen Medien und soziale Medien skandalisieren natürlich viel schneller. Deswegen wäre mein Auftrag eher in Richtung EBU gerichtet, ja, sich viel mehr dieser Kommunikationsfrage zu widmen, ja, und vielleicht mehr das Gemeinsame herauszustellen. Ich habe ja eben gerade schon so ein enthusiastisches Plädoyer für Diplomatie und Gemeinsamkeit gehalten und genau in die Richtung müsste es einfach gehen. Und früher Kritiker mit an Bord nehmen, um das eben nicht zuzulassen, dass in der Zuspitzung in den sozialen Medien diejenigen, die ja die radikalsten Forderungen stellen, kriegen natürlich dann auch die meisten Klicks und Antworten und so weiter. Das ist auch vor allem eine Kommunikationsaufgabe, das, was wir eben seit jetzt fast 70 Jahren gemeinsam feiern, zu bewahren.
Marc, Spanien ist ja auch eins der Länder, das am meisten gegen die israelische Teilnahme Stimmung gemacht hat, auch schon länger. Was müsste denn deiner Ansicht nach eigentlich passieren, damit man mit Israel wieder an diesem Wettbewerb teilnimmt? Jetzt am spanischen Beispiel mal konkret.
Naja, also ich glaube tatsächlich, solange die Regierung Netanyahu so an der Macht ist, wie sie an der Macht ist, mit einer Koalitionsregierung, an der auch extrem rechte Parteien beteiligt sind, ist es schwer. Denn in Spanien ist die Polarisierung im politischen Spektrum einfach so groß. Dort geht der Chef der rechtsextremen Vox-Partei dann auch mal zu Netanyahu, so ähnlich wie das AfD-Menschen auch in Deutschland gemacht haben, um den Rücken zu stärken. Also und in diesem Kontext ist es einfach sehr schwer, sich vorzustellen, dass das jetzt schnell wieder beizulegen ist, auch wenn jetzt in Gaza nicht mehr ganz so viel geschossen wird wie vorher. Es ist schwierig. Ich denke halt, es ist wirklich ein so fantastisches Event. Ich war 2 Mal dabei selber. Ich habe das mit so warmen Gefühlen in Erinnerung und einfach auch dieses
Europa feiern, was ja von allen Seiten so angegriffen wird, was sich immer auch in der Gefahr ist, als Projekt zu scheitern, auch von innen heraus. Und dann zu erleben, wie man gemeinsam dieses Europa und auch mit allen assoziierten Mächten sozusagen als Wertegemeinschaft auch feiert für ein offenes, tolerantes Europa, das ist sowas Schützenswertes und Wunderbares. Da müsste eigentlich die EBU alles daran setzen, um das, um diese Werte auch immer in den Vordergrund zu stellen.
Thomas Arne, was denkt ihr denn? Also wie kann man diese vier Länder oder wer weiß, wie viele es noch werden, irgendwann wieder zurückbringen? Was ist da eure langfristige Perspektive drauf?
Einfach tolle Shows machen und denen zu zeigen, oh Mann, ich bin aus Trotz nicht zu dem Geburtstagsfeier gegangen, ich möchte wieder dabei sein. Also weitermachen, ja, gute Laune verbreiten und genau diese Werte, die wir gerade eben besprochen haben, weiter transportieren und sich nicht beirren lassen in der Sache, denn die ist eine gute.
Dem schließe ich mich an, einfach quasi immer den Weg offen halten, die Möglichkeit bieten, wieder einzusteigen, möglichst niedrigschwellig. Und ich glaube, das ist kein Abschied für immer.
Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Auch für uns ist das hier kein Abschied für immer. Dankeschön, Marc, Arne und Thomas. Danke euch fürs Zuhören bei diesem ESC-Update-Spezial. Wir sind am 20. Dezember wieder für euch da mit unserer weihnachtlichen Sonderfolge dann. Die schönsten Balladen dieses Jahrtausends mit Benjamin Hertlein und Douce Point von ESC Kompakt. Thomas ist dann auch wieder hier im Studio. Wir hören uns. Und egal, wie ihr zu dieser Entscheidung rund um Israels Teilnahme steht, der ESC ist immer größer als ein Sender, als ein Land oder als eine Entscheidung. Ich freue mich auf die Vorentscheidssaison, die ja diesen Monat noch losgeht. Und ich hoffe und ich wünsche euch, dass euch das genauso geht. Für heute war es das von uns. Bis bald, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.